Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der ägyptische Präsident Mursi hat mit der Erweiterung seiner Macht neue Unruhen ausgelöst. Er hatte gestern verfügt, dass seine Entscheidungen auch vom obersten Gericht nicht angefochten werden können. Mursis Gegner werfen ihm vor, er maße sich die Rolle eines Pharaos an. In mehreren Städten kam es zu Straßenschlachten. Büros der Muslimbruderschaft, der Mursi nahe steht, wurden angezündet. Gleichzeitig demonstrierten Anhänger Mursis für ihn.
Auftritte Staatspräsidenten vor seinen begeisterten Anhängern. Das islamistische Lager, darunter Moslembrüder und Salafisten, feiern vor dem Präsidentenpalast den Erlass ihres Idols. Mit ihm hatte Mursi sich gestern beinahe allmächtig gemacht. Ein Präsident, der sich das Recht gibt, Dekrete seiner Wahl zu erlassen, in allen Bereichen des Staates, ob in der Gesetzgebung oder der ausführenden Gewalt, und der seine Entscheidung unanfechtbar macht, ist grundsätzlich ein neuer Diktator. Fast ohne Unterlass protestieren seit dem gestrigen Alleingang Mursis seine Gegner auf dem Tahrirplatz in Kairo. Sicherheitskräfte setzen Tränengas ein. Unterschiedlichste politische Kräfte haben sich spontan zusammengeschlossen, von den Revolutionären bis hin zu den ehemaligen Mubarak-Anhängern. Mit von der Partie auch Friedensnobelpreisträger El Baradei, der seine eigene demokratische Partei gegründet hat. Die Menschen sind aufgebracht. Ich habe noch niemals protestiert, nicht einmal während der Revolution. Heute bin ich hier, weil ich das Gefühl habe, dass Ägypten nun nicht mehr mein Land ist. Vor 2 Tagen war Mursi noch der international gefeierte Vermittler der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Dann nutzte er die Gunst der Stunde für eine dramatische Machterweiterung. Mursi hat sich nicht nur über die Gerichte gestellt, sondern auch den widerspenstigen Generalstaatsanwalt entlassen. Der Präsident entledigt sich seiner Kritiker und beschleunigt, so die Befürchtung, die Erschaffung einer islamischen Republik.
Staatspräsident Mursi hat nun die Kontrolle über alle 3 staatlichen Gewalten. Über die Exekutive dank seiner eigenen Wahl, über die Legislative dank der Auflösung des Parlaments und über die Rechtsprechung dank seiner, man muss es so formulieren, eigenen Amtsanmaßung. Damit ist seine Machtfülle größer selbst als die von Langzeitdiktator Mubarak. Viele befürchten nun ein Ende von Demokratie, den Beginn einer neuen Diktatur. Die Stimmung auf dem Tahrirplatz ist wieder aufgeheizt. Ägypten kommt nicht zur Ruhe.
2 Tage nach Beginn der Waffenruhe hat es an der Grenze Israels zum Gazastreifen wieder einen Zwischenfall gegeben. Israelische Soldaten erschossen einen Palästinenser und verletzten 24 Menschen. Das Militär erklärte, etwa 300 Palästinenser hätten sich trotz Warnschüssen der Grenze genähert. Nach dem Vorfall versammelten sich protestierende Palästinenser am Grenzzaun. Die Soldaten gaben erneut Warnschüsse ab, um die Menge zu zerstreuen. Danach blieb es ruhig. Die Haushaltsberatungen der EU sind abgebrochen worden. Die Staats- und Regierungschefs konnten sich in Brüssel auch am 2. Tag nicht über den Etatrahmen für 2014 bis 2020 einigen. EU-Ratspräsident Van Rompuy hatte einen neuen Vorschlag präsentiert, in dem nicht mehr eingespart, sondern nur umverteilt wurde. Starke Beitragszahler wie Großbritannien und Deutschland fordern aber weitere Kürzungen. Anfang nächsten Jahres soll weiter verhandelt werden.
Ganz plötzlich musste es schnell gehen. Alles eilte zu Pressekonferenzen, in denen Europas Staats- und Regierungschefs freilich nur mitteilen konnten, dass sie sich über die künftigen Finanzen der EU nicht hatten einigen können. Aber sie wirkten dabei nicht sonderlich zerknirscht.
Wir haben das abgewogen. Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass die Arbeit geleistet werden kann, dass sie aber, wenn sie gründlich geleistet wird, doch eine ganze Zeit noch dauern könnte.
Dass es noch nicht klappte, wirkte allerdings wie Absicht. Ratspräsident Van Rompuy versuchte gar nicht erst, etwa den Nettozahlern entgegenzukommen. So war deren Widerstand zwangsläufig, besonders der der Briten. Die verlangen vor allem, dass der teure Personalapparat der EU billiger wird. Die müssen sich einfach der Außenwelt anpassen. Und dann rechnete er vor, dass mit leichten Kürzungen an Gehältern und Pensionen und mit normalen Steuersätzen über 7 Milliarden Euro gespart werden könnten. Aber heute Nacht hat die Kommission keinen Euro Einsparung angeboten. Doch im Großen und Ganzen ging der Gipfel eher gelassen auseinander. Der Einigungsdruck war halt nicht da, aber der wird in den nächsten Monaten größer. Ist das nun ein Drama? In den Augen der Akteure sicherlich nicht. Die Interessen sind nun einmal sehr unterschiedlich. Es geht um echtes Geld. Die Verhandlungen über den 7-jährigen Finanzrahmen sind noch nie im ersten Anlauf geglückt. Die Handelnden liefern damit zwar wieder einmal nicht gerade ein Bild der Einigkeit, aber für sie ist das schon ganz normal.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de, darunter Fragen und Antworten zum EU-Haushalt, wer welche Bedenken hat und wie es weitergeht. Der Haushalt für Deutschland ist unter Dach und Fach. Nach viertägiger Debatte hat der Bundestag heute den Etat für 2013 verabschiedet. Vorgesehen sind Gesamtausgaben in Höhe von 302 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung ist mit 17,1 Milliarden Euro veranschlagt. Die Opposition warf der Bundesregierung mangelnden Sparwillen vor. Finanzminister Schäuble hielt dagegen, Deutschland müsse aus Verantwortung für Europa auch für Wachstum sorgen.
Leicht hat man es nicht als Finanzminister. Die Kollegen verlangen mehr Geld, etwa für Zusatzrente und Straßenbau. Und wenn man in Zeiten der Hochkonjunktur nicht noch mehr spart, kriegt man Ärger mit der Opposition.
Die Koalition hat sich bei den Haushaltsberatungen einfach wie ein kleines Kind die Hände vor die Augen gehalten, hat die Eurokrise einfach ausgeblendet.
Mit nur dem Blick auf die Bundestagswahl, auf diesen Termin, mit denen Sie irgendwie noch kommen wollen, und mit dem Verschieben aller Lasten in die nächste Legislatur, ist dieser Bundeshaushalt nicht nur Makulatur, sondern er ist auch Dokument Ihres Scheiterns, eines Scheiterns von Schwarz-Gelb. Deswegen lehnen wir ihn ab.
Die größten Haushaltsposten für das kommende Jahr, mehr als 119 Milliarden, erhält das Ressort Arbeit und Soziales. Gut 33 Milliarden braucht der Verteidigungsminister. Fast ebenso viel gehen für den Schuldendienst des Bundes, im Wesentlichen die Zinszahlungen, drauf. Das größte Kostenrisiko indes taucht im Haushaltsgesetz erst gar nicht auf. Was Deutschland für Euro-Rettung und Griechenland-Hilfe hinlegen muss, kann auch der Finanzminister nicht beziffern.
Die Wahrheit ist, wir fahren ein Stück weit auf Sicht. Die Wahrheit ist, wir werden unserer Verantwortung gerecht. Die Wahrheit ist, wir haben damit bisher für die Deutschen, für unser Land und für die Menschen in unserem Land das Beste erreicht. Das kann jeder überprüfen. Und deswegen bitte ich Sie um Zustimmung zu diesem Bundeshaushalt.
Am Ende wird der Bundeshaushalt 2013 mit den Stimmen von Union und FDP verabschiedet. SPD, Grüne und Linkspartei stimmen dagegen. Sie fürchten, dass vielleicht schon im Frühjahr ein Nachtragshaushalt erforderlich wird.
Das umstrittene Steuerabkommen mit der Schweiz kann nicht wie geplant mit Beginn des neuen Jahres in Kraft treten. Die von SPD und Grünen geführten Länder stoppten das Vorhaben mit ihrer Mehrheit im Bundesrat. Nach dem Abkommen sollte Schwarzgeld deutscher Anleger rückwirkend und anonym mit bis zu 41% besteuert werden. Die Opposition ist der Ansicht, dass Steuerhinterzieher dabei zu gut wegkämen.
Diese Demonstranten konnten zufrieden sein. Der Grüne Winfried Kretschmann blieb wie die SPD-geführten Bundesländer bei seiner Ablehnung des Steuerabkommens mit der Schweiz. In der Länderkammer ging es hoch her.
Es kann nicht sein, dass Menschen, die ihr Geld schwarz ins Ausland transportiert haben, dann so gestellt werden, besser gestellt werden, als wenn sie wirklich versteuert hätten.
Wer heute ablehnt, verzichtet auf rund 10 Milliarden, die wir sehr gut für unser Land gebrauchen könnten. Und deshalb, das ist Ideologie, aber nicht vernünftig.
Wer sein Geld in der Vergangenheit in der Schweiz vor dem deutschen Fiskus versteckt hat, soll nach dem Abkommen sein Vermögen pauschal mit bis zu 41% versteuern. Neues Geld würde genauso versteuert wie in Deutschland. Der Bundesfinanzminister reagierte enttäuscht auf die Ablehnung. Er empfiehlt jetzt die Anrufung des Vermittlungsausschusses.
Die Menschen in unserem Lande wollen nicht ein Jahr Wahlkampf, sondern sie wollen, dass alle, natürlich im demokratischen Wettstreit, aber doch ihre Verantwortung wahrnehmen. Und das, was ich heute im Bundesrat gesehen habe, ist meines Erachtens in der Verantwortungswahrnehmung noch steigerungsfähig.
Auch der Sprecher des Schweizer Finanzministeriums versteht die Haltung von SPD und Grünen nicht.
Es wäre sicher leider, muss ich sagen, ein guter Tag für deutsche Steuersünder, wenn es bei dem bleibt, weil sie dann eben nicht vom Abkommen betroffen wären und dann ungeschoren davon kämen.
Winfried Kretschmann sagte, ihm sei die Ablehnung des Steuerabkommens nicht leicht gefallen. Ein knappes Jahr vor der Bundestagswahl gibt es für das Steuerabkommen kaum noch Aussicht auf Erfolg. Selbst wichtige Mitglieder im Vermittlungsausschuss glauben nicht mehr an einen Kompromiss zwischen Koalition und Opposition im Steuerstreit mit der Schweiz.
Die Bayern LB hat damit begonnen, staatliche Beihilfen zurückzuzahlen. 4 Jahre nach ihrer beinahe Pleite hat die Landesbank eine erste Tranche von 351 Millionen Euro an den Freistaat überwiesen. Das teilte Bayerns Finanzminister Söder mit. Die Bayern LB war Ende 2008 mit 10 Milliarden Euro vor dem Zusammenbruch gerettet worden. Die Hälfte davon muss sie nach EU-Auflagen bis 2019 zurückzahlen. Die Absatzschwäche auf dem deutschen Zeitungsmarkt hat ein weiteres Opfer gefordert. Die Financial Times Deutschland wird nach mehr als 12 Jahren eingestellt. Anfang Dezember soll sie letztmalig erscheinen. Auch die Online-Ausgabe wird nicht weitergeführt, teilte der Verlag Gruner und Jahr heute den mehr als 360 betroffenen Mitarbeitern mit. Seit seiner Gründung konnte das Wirtschaftsblatt keinen Gewinn abwerfen.
2 Wochen lang kam von Gruner und Jahr nur Gerüchte. Europas größter Zeitschriftenverlag schwieg in eigener Sache. Heute um 11 wurde den Mitarbeitern dann mitgeteilt, was sie schon lange geahnt hatten. Ende einer Zitterpartie.
Der Gruner und Jahr Vorstand hat soeben die Mitarbeiter der G&J Wirtschaftsmedien darüber informiert, dass die Financial Times Deutschland FTD eingestellt wird.
Galgenhumor auf der Titelseite, die Schlagzeile "Es fährt kein Zug nach irgendwo" passte auch gut auf das eigene Blatt. Auf Seite 2 dann Beileidsbriefe, Trost für eine Redaktion unter Schock.
Das Schweigen, die Gesichter, Tränen auch, ja. Wir wissen es schon seit einigen Tagen indirekt über die Medien, aber es ist natürlich für, wenn man es nochmal bestätigt kommt, nochmal ein Schock.
Gruner und Jahr hatte 2009 die Wirtschaftsmedien zusammengelegt, um Geld zu sparen. Nach dem Aus für die Financial Times Deutschland bleibt Kapital erhalten. Für Impulse und Börse Online werden noch Käufer gesucht. Die Financial Times Deutschland hat noch nie schwarze Zahlen geschrieben, gewann Preise am laufenden Band, aber zu wenig Leser.
Der Verlag hätte mit mehr Kraft, mit mehr Geld in die digitale Strategie vielleicht einsteigen müssen.
In 2 Wochen erscheint die letzte Ausgabe. Nach 12 Jahren ist dann Schluss. Gruner und Jahr hat eine Baustelle weniger.
Vor 20 Jahren zündeten Neonazis in der Kleinstadt Mölln 2 von Ausländern bewohnte Häuser an. Eine Frau und 2 Mädchen einer türkischen Familie starben. Mit einem Gedenkgottesdienst und einer Kranzniederlegung erinnerten die Bürger der Stadt und Angehörige der Opfer heute an den rassistischen Brandanschlag. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Albig rief die Menschen zum Kampf gegen Hass und Gewalt auf.
Er hat seine Mutter verloren, Faruk Aslan. Er will, dass niemand jemals vergisst, was hier vor 20 Jahren passiert ist, und mit ihm mehrere hundert Müllner Bürger.
Hier war ein Brandanschlag. Das Entscheidende ist, dass das ein rassistischer Brandanschlag war. Und daran erinnern wir.
Ich finde das selber nicht schön, wenn Menschen hier in Mölln mit Angst leben müssen. Und da möchte ich einfach mit für gerade stehen und mit dafür sorgen, dass das nicht wieder passiert.
Es war mitten in der Nacht, als das Haus in der Mühlenstraße plötzlich brannte. Oben im 2. Stock saß Familie Aslan in der Falle. Aysche, Yeliz und ihre Großmutter Bahide starben. 2 Neonazis hatten die Brandsätze geworfen. Das Urteil: 10 Jahre Jugendstrafe und lebenslänglich. Vor 3 Wochen dann: Neonazis beschmieren in Mölln Häuser mit rechten Parolen.
Es gibt sie, und ihnen begegnen heißt auch immer, ihnen mit Stärke zu begegnen. Vor ihnen nicht zurückzuweichen und ihnen überhaupt nie zu zeigen, dass man Angst vor ihnen hätte. Wir haben keine Angst vor ihnen.
Gemeinsam mit der Familie Aslan wollen die Möllner ein Zeichen setzen gegen das Vergessen und Verharmlosen rechter Gewalt.
In Großbritannien haben anhaltende Regenfälle zu schweren Überschwemmungen geführt. In weiten Teilen Südwestenglands und Wales stehen Straßen unter Wasser, einige sind unpassierbar. In tausenden Haushalten fiel der Strom aus. In der Grafschaft Somerset ertrank ein Mann, als sein Auto von den Fluten mitgerissen wurde und unter einer Brücke stecken blieb. Für das Wochenende wird noch mehr Regen erwartet. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 24. November.
In der Südhälfte Deutschlands bleibt es morgen unter Hochdruckeinfluss bei der Mischung aus Nebel, Wolken und Sonne. Weiter nördlich liegen dagegen die Wolken atlantischer Tiefausläufer, die etwas Regen bringen. Und in der Nordhälfte regnet es auch heute Nacht gebietsweise. An der Küste kann es hier und da auflockern, aber es bildet sich vielerorts Nebel. In der Südhälfte teils klar, teils stark bewölkt oder neblig. Dort gibt's morgen abseits lokaler Nebelfelder mal Sonne, mal Wolken. Ähnlich sieht es auch in Küstennähe aus, sonst meist wolkenverhangen. Gelegentlich fällt etwas Regen. Der Wind weht überwiegend schwach Richtung Nordwesten, auch mäßig aus Süd bis Ost. Heute Nacht 0 Grad am Alpenrand bis 7 Grad am Niederrhein. Morgen bei Dauernebel um 5 Grad. Im Süden und Südwesten sorgen mildere Luft und Sonnenschein für zweistellige Werte. Am Sonntag viele Wolken, hier und da regnet es, vor allem in der Nordwesthälfte sehr windig, an der Nordsee stürmisch. Die neue Woche startet wechselhaft mit Sonne, Wolken und Regen, dabei wird es langsam kühler.
Wir sind wieder da mit Tom Buro um 21.45 Uhr. Seine Tagesthemen: Wut in Ägypten, wie sich Oppositionelle gegen Mursis Allmacht wehren und geplatzter Deal, die ungewisse Zukunft des Steuerabkommens mit der Schweiz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.